So, wir haben heute Morgen über die Gesundheit gesprochen und von verschiedenen Perspektiven dann gehört, wie man gesund sein kann. Ich möchte heute ein bisschen aus der buddhistischen Perspektive einmal darlegen, wie wir die Gesundheit sehen. Denn die wissen, vielleicht ein bisschen so wie Echo. Sie wissen, dass Buddhismus aus Indien gekommen ist. Und in Indien, wenn Sie schon einmal da waren, werden Sie dann merken, dass dort von einer Vielfalt, von einer bunten religiösen Möglichkeiten gibt. Man denkt, man hat dort Hinduismus oder man hat hauptsächlich Hinduismus und dann kommt dann Moslem und Christentum und dann erst Buddhismus im Moment. Unter diesen vier großen Religionen entdecken Sie eine Vielfalt von Nuancen in den einzelnen Religionen. Allein im Buddhismus haben sie über 300 verschiedene Zweige oder Sekten, die auch anders das Leben oder Spiritualitäten auslegen. Und wenn sie Christentum dort begegnen, werden sie sehr verwunderlich sein, dass Jesus auf einer Lotusblume steht und in seiner Hand eine Lotusblume hält. Und dass wir auch sehen, dass die Religion, die dort angeboten wird, wird dementsprechend auch angeboten, wie man das auch braucht. Und da in diesem Land, wo diese Vielfalt von Möglichkeiten ist, existiert ein Teil von Buddhismus dort. Und es wird jetzt im Moment der modernen Gesellschaft mehr und mehr dann angenommen, weil man dann sieht, dass da eine Theorie dann gelehrt wird, dass es, ich würde nicht gottlos sagen, sondern da man da fokussiert auf sich selbst, fokussiert auf die Persönlichkeit und hinterfragt nicht, wer der Höchste ist, wer das Universum dann kontrolliert, sondern bringt unser Bewusstsein auf hier und jetzt und fragt oder sagt, wie gehst du erstmal mit deinem Problem denn um und wie kommst du denn da raus, ohne dritte Hilfe dann das zu beantworten. So, und diese Lehre und Theorie, da sagt der Buddha, wenn wir gesund werden wollen, gibt es vier Aspekte, wo wir dann da genau anschauen sollen. Und es sind nämlich die vier Nahrung, die wir, für uns dann brauchen. Die erste Nahrung ist die normale Nahrung, die wir dann im Alltag dann zu uns dann einnehmen. Die zweite Nahrung ist unser Gefühlsnahrung. Denn wir Menschen glauben, dass wenn wir genug essen, ausgewogen essen, das würde schon für uns dann reichen. Viele Menschen, die hier in Deutschland leben die auch zu uns dann kommen, sehen wir, dass viele Menschen tragen ein trauriges oder ein schweres Gefühl dann in sich und bekommen dadurch Depressionen oder werden dann dadurch dann aggressiv. Und da sagt der Buddha, wir müssten vielleicht genau anschauen, mit welchen Gefühlen wir uns selber dann füttern. Es geht nicht darum, was der anderen uns dann geben, sondern wir uns selber Tag ein, Tag aus uns selber füttern. Füttern wir uns dann ständig mit Aggression oder füttern wir ständig mit negativen Gedanken, negativen Gefühlen? Und durch solche Gefühle lassen wir uns auch beeinflussen und das geht auf unser Körper und unsere Seele. Was wir dann merken, dass unsere Gesundheit dabei dann drauf geht. Das dritte ist an Futter, die wir im Alltag auch brauchen, sind Wissen. Denn in dieser modernen Gesellschaft, wenn man dann überleben will, braucht man gewisse intellektuellen Standard, um sich einfach klar auszukommen. Und Wissen, da heißt das nicht, dass wir dann ständig Nachrichten da anschauen oder uns dann informieren dann da müssen, sondern Nachrichten für Klarheit. Und solche Nachrichten könnte auch als ein Gerücht sein, dass wir dann hier und dort dann hören. Und es ist aber keine Klarheit und verschafft dadurch Misstrauen und vielleicht Disharmonie in der Familie, in der Gesellschaft. Und dass wir durch Wissen, also Klarheit, dafür dann sorgen, dass wir auch wiederum in Balance sind. Ein Beispiel davon ist, sagen wir mal, unser Sohn oder Tochter sagt, er oder sie kommen dann um 11 oder 12 Uhr nach Hause und wir warten bis 1 Uhr, er kommt nicht, um 2 Uhr kommt er immer noch nicht. Und diese Unwissen, diese Unklarheit wirbelt Gefühle, Gedanken, Ängste, Emotionen in uns dann hoch. Und solange diese Klarheit nicht da ist, werden wir auch nicht ruhig sein, werden wir vielleicht nicht einschlafen können. Und wenn wir jetzt irgendwo ein Handy haben, telefonieren können, dann wissen wir, oh, vielleicht hat er eine Panne und er kann nicht rechtzeitig nach Hause kommen. Und durch diese Klarheit werden wir wieder beruhigt. Und wenn wir beruhigt sind, wissen wir, unser Puls schlägt dann langsamer, unser Blutdruck dann geht dann wieder normalisiert sich, Herzschläge genauso. Und man fühlt sich dann befreiter. So, das vierte ist, dass wir auch als Futter dann brauchen, ist Spiritualität. Und Spiritualität, denkt man sofort, dass man mit irgendeiner göttlichen Ebene oder göttliche Wesen dann verbinden muss. Das Wort in Pali wird so übersetzt, dass man in sich dann hineinhorcht, um Naturgesetz in sich dann zu erkennen und sich dann erlauben, diese Natürlichkeit zu beleben. Und diese Natürlichkeit, die in uns dann eigentlich existiert, ist unsere Intuition. Also die Gefühle, die man direkt mit das Objekt oder direkt mit dem Phänomen hat, dass wir das dann auch zulassen und erlauben. Manchmal wissen Sie, wir kommen in einen Raum rein und dann spüren wir, da ist irgendetwas nicht in Ordnung. Und keiner gibt uns irgendeine Information, keiner sagt was, aber sie spüren, da ist was nicht in Ordnung. Und solange diese Futter nicht in Ordnung ist, fühlen wir uns auch nicht wohl. Also, oder sie begegnen sich ein Mensch und irgendwas sagt aus unser Bauch raus, dass da was nicht stimmig ist. Und da sollen wir auch einmal danach schauen. Und genau dieser Futter heißt auch, dass wir mehr Vertrauen zu uns dann haben und mehr erlauben, zuzulassen, zuzuhören und auf unser Geist auch mehr Vertrauen. Und diese vier Nahrungen, die wir im Alltag ständig in uns aufnehmen, meistern, ungefiltert, lassen wir das auch so. Und vergiften uns sehr oft damit. Leute, die dann mit sich dann befassen, sagen dann, ist es nicht im Buddhismus, dass man lernt, mehr loszulassen, mehr die innere Harmonie dann zu bekommen und sich nicht aufregen, kein Neid aufkommen lassen und einfach, man ist einfach ruhig. Und genau diese Frage hat man irgendwann einen hochentwickelten spirituellen Meister dann gefragt und hat gesagt, wisst ihr, wenn irgendjemand in seinem Garten sitzt Und er ist überhaupt nicht neidisch auf seinen Nachbar. Egal, welches Auto dann der Nachbar dann fährt, egal, welche Farben sein Haus hat, er sitzt da und entspannt und lässt sich überhaupt nicht beeinflussen. Und auch wenn die Nachbarn dann Lärm machen, lauter Musik machen, es berührt ihn gar nicht. Er sitzt da in der Sonne und schaut sich in die Ferne. Hört sich sehr schön an, ne? Man ist, hört sich wie in sich geruht und man lässt sich überhaupt nicht beeinflussen. Und dann fragt dieser Meister, wisst ihr, wenn dieser Mensch stirbt, als was er dann wieder geboren wird? Wie? Als ein Hund. Sagte der. Ja, dann der sagt, mein Hund, der sitzt auch im Garten, ist egal, was der Nachbar macht, es berührt ihn gar nicht. Was ein Auto dann fährt und wie die Nachbarn sind, es berührt ihn gar nicht. Und ich sehe Menschen, die Spiritualität so für sich dann entwickeln und in diese Gleichgültigkeit dann gehen, werden genau wie mein Hund sein. Und da spricht er einen Aspekt dann an, wo man mit Achtsamkeit und Bewusstsein mal wirklich dann hinterfragt, wie gehen wir denn damit um? So, wenn wir mit Achtsamkeit, mit Bewusstsein unser Nahrung dann annehmen und anschauen, sehen wir wiederum, wie heute Nachmittag schon gesagt wurde, dass es so eine große Palette von Möglichkeiten gibt, welche soll man dann überhaupt wählen, ob das Rohkost, fünf Elementen, ayurvedische Nahrung oder Vollkorn, welche Möglichkeit überhaupt richtig denn für uns? Und da muss ich auch sagen, dass hier im Westen die Informationsfluss einfach so vielfältig ist, dass man dann irgendwann glaubt, dass Yoga aus Deutschland stammt. Weil wenn man nach Indien geht, sieht man das auch nicht so viel und wird auch nicht so viel darüber geredet. Und hier hängt an jedem esoterische Laden, Yoga-Kurse in den Zentren, also überall hat man das Gefühl, dass Yoga eigentlich aus Deutschland stammt und nicht aus Indien. So, und es sind auch einige Theorien, die dann nach Europa dann gekommen ist. Man hat das so selbstverständlich angenommen, ohne darüber dann nachzudenken, ob das hier in dieser Gegend auch wirkt oder nicht. Ich spreche von der Fünf-Elementen-Lehre, wo ich auch sehr oft Seminar oder Vorträge halte. Diese Fünf-Elementen-Lehre beschreibt die natürliche Balance, die auch in der Natur dann stattfindet, dass Holz, also wenn wir Bäume, Holz brauchen, haben, entsteht da irgendwann aus Holz vielleicht Feuer. Und wenn Feuer mit Holz in Verbindung, entsteht dann Erde. Und in der Erde sind Metalle oder Wasser. Und Wasser liefert wiederum Element oder Nahrung für Holz. Und dann entsteht so ein Kreislauf. So. Diese Theorie wird in Asien mit Holz, wird dann mit Holz angefangen, weil in Asien das Wetter auch warm ist. Sie haben vier Jahreszeiten und die Bäume sind ständig grün. Also es ist ständig in Wachstum und in vier Jahreszeiten hat man Nahrung und Früchte. Und dadurch ist es auch die Ernährungslehre auch ganz anders als hier, wie wir das dann brauchen. Und wenn wir diese fünf Ernährungslehre unbewusst einfach so übernehmen, wie das dann dort geschrieben ist, und das muss ich auch ehrlich sagen, in viele Bücher, die wir hier im Westen oder in Deutschland hier entdecken, hat man versucht, das dann diese Konzeptideen zu übernehmen oder zu übersetzen, ohne nachzudenken, wie die klimatische Gegebenheit hier ist. Und da es bei uns so warm ist, werden wir wohl kaum Nahrung dann essen, die uns dann überschüssige Energie geben, damit wir dann schwitzen. Also werden Sie in unserer Nahrung dann sehr viel Nahrung dann sehen, die unser Körper eigentlich kühlen. Denn es ist einfach zu warm dort, und wenn man so viele Gewürze, so viel Wurzelnahrung dann zu uns dann annehmen, es ist nicht so leicht bekömmlich und verdautlich. Und deshalb sind die Zutaten für die Fünf-Element-Lehre eigentlich leichte Nahrung. So, wenn wir diese Uhr, ich glaube, da vorne steht dann eine Tabelle, wo man auch umdrehen kann, dass man genau diese Fünf-Element-Lehre, die man hier in Europa dann verbreitet, dass man nicht mit Holzelement anfängt, sondern mit Erde. Denn die Erde ist ein Bestandteil, wo es alle mögliche Nahrung in sich dann hat und gibt auch die Möglichkeit für Veränderung. Und in der Erde sehen wir auch die Nahrung, die hier wir dann finden, sind mehr Kartoffel als Hauptnahrung, während bei uns Reis als Hauptnahrung ist. Und wenn man da die Nahrung nach anderen Aspekten dann untersucht oder diese polarisierte Methode dann nimmt, wird man dann feststellen, dass Wildreis die allerhöchste Sonnenenergiemenge hat. Und danach folgen dann Dinkel. Also wenn wir dann sagen, dass wir dann Energie zu uns dann nehmen und das soll Langzeit in uns dann speichern, ist Dinkel, also nach Wildreis, das Zweite. Während Kartoffel an Sonnenenergie fällt es dann an den 40. Stelle, wo das dann Energie dann bekommt. Denn das hat eine indirekte Sonnenstrahlung. Es nimmt durch die Blätter bis in den Wurzel, und das ist auch die einzige Wurzel, die dann Sonnenenergie dann aufnehmen kann. Und es ist am Anfang grün, und wenn es ausgereift ist, ist es gelb. Und wenn man das so ausdeutet, und wird sehr oft so falsch ausgedeutet, dass weil Kartoffel diese Energie, Sonnenenergiemenge nicht so stark in sich hat, ist es keine gute Nahrung. Wobei man da vergessen hat, dass Winter bei uns sehr lang ist. Und im Winter ist es, sagen wir mal, vor 100 Jahren, dass man auch nicht so viel Energie braucht. Diese Energie schubt auf einmal so viel Energie, damit wir auf Ackerland dann gehen können und dass wir dann uns betätigen müssen. Sondern sie braucht eher eine Energie, das Langzeit in unser Körper dann speichert und langsam abgibt. Und das kann nur Kartoffel. Wenn wir jetzt Wildreis und Dinkel sehr viel auf einmal dann nehmen, dann kompensieren wir diese Energie in unser Körper, leben aber nicht aus, weil wir körperlich nicht aktiv sind, entsteht da überschüssige Energie. Was macht das dann mit unser Körper? Anspannungen. Also entsteht eine Spannung. Und wenn man falsch ernährt, nur weil man falsch ernährt, entsteht dann dadurch Muskelverspannungen. Und wenn man diese polarisierten Ernährung dann betrachtet, dann wissen wir, da ist unser Klima im Winterbereich mehr Langzeitenergie braucht, brauchen wir diese Fünf-Element-Lehre vielleicht im Winter nicht. Das brauchen wir vielleicht im Frühling, im Sommer, aber im Winter, da würden wir die Wurzelnahrung, die hier schon stattfindet, Und die Bohnen, Bohnennahrung, die auch Langzeit, aber auch Langzeit und langsam die Energie abgibt, für uns dann kochen. So. Und wenn wir auf unsere Gegebenheit die Nahrung so umstellen, dass es für uns dann passen, sehen wir, eigentlich sollen wir die Nahrung dann annehmen, die unserer Natur auch geben. Und man sagt, Rohkost oder Vollkorn, vielleicht hört man mehr auf die Natur. Denn die Natur weiß, wie es dann zu regeln hat. Und deshalb speichert es genau die Energie, die wir dann brauchen. So, wenn wir, wie Asiaten, wo wir in Deutschland dann leben, versuchen wir auch am Anfang, auch im Winter, viel Reis zu essen, viel Gemüse zu essen. Und wir Vietnamesen leben in einem Land, wo sie wissen, 4 Jahreszeiten haben wir nicht unter 25 Grad. Und wenn wir unter so um die 25 Grad, da zieht man Mütze an, Handschuhe an und Pullover an. Und das ist für uns schon Winter. So, und deshalb ist die Ernährung auch, dass wir sehr viele frische Gemüse dann essen. Und wir benutzen auch sehr viele frische Gewürze, wie Koriander. Koriander, Pfefferminz, diese Blätter, wo man Pesto damit macht. Basilikum. Da ist zwar sehr viel, aber solche Gewürze unterkühlen auch unser Körper. Und am Anfang, als wir hier in Deutschland waren, essen wir genauso wie vorher. Und dann merken wir, plötzlich haben wir sehr oft Erkältung. Und auf einmal haben viele Vietnamesen dann Heuschnupfen. Und wir haben vorher noch nie Heuschnupfen dann gehabt. Und als man mit Heuschnupfen dann öfters dann angekommen ist und ich durch ihren Puls herausgefunden habe, dass es so eine Unterkühlung von Nierenbereich ist. Und Nierenbereich ist eigentlich zuständig für unser Immunsystem. So, und seitdem versuchen wir unsere Leute dann beizubringen, dass man die 5 Elemente Leere erstmal weglassen soll und die normale Kost oder Nahrung, das was im Supermarkt angeboten ist, kaufen soll. So, und seitdem wir selber auch unsere Nahrung selber umstellen und im Winter mehr Käse, mehr Kartoffel, mehr Möhren, Kohl, ja, Bohnen essen, sehe ich auch, dass die Nierenergie besser ist und damit geht auch die Erkältung zurück und sogar Heuschnupfen. Ein Tipp für Leute, die dann Heuschnupfen haben, im Moment ist es sehr, sehr stark, besonders in diesem Jahr, weil von Temperatur her, klimatische Erwärmung, blühen viele Blüten dann auf einmal und löst dann dadurch dann eine stärkere Reaktion dann aus. Und für solche Leute kann man sein Immunsystem dann stärken, indem man erstmal warm ist und zweitens viel schläft und früh schläft. Ja, versuchen Sie, wenn Sie Heuschnupfen haben, schlafen Sie vor 10 Uhr, wenn es möglich ist. Ja, wenn wir vor 10 Uhr dann schlafen können, dann merken wir sofort am nächsten Tag, dass wir gar nicht so angreifbar sind. Und wenn man das wochenlang dann macht, das geht sehr schnell dann zurück. Bei einigen Patienten, also im Moment, wo sie dann zu uns dann kommen, rate ich zuerst, gehen Sie früher ins Bett und schlafen Sie früher. Und die Symptome sind eindeutig auch schneller zurückgegangen. Und wenn man da Heuschnupfen wie im Moment hat, soll man seinen Nierenbereich dann stärken. Und Nierenbereich kann man damit dann stärken, indem man sehr viel Wurzel, Kartoffel, besonders Nahrung, die unser Körper dann warm machen, Gewürze da reingeben, Zinn, Pfeffer und so. Aber nicht so viel Käse, denn Käse könnte auch unsere Niere dann unterkühlen. So, sprechen wir von der Nahrung. Wenn wir dann ganz bewusst anschauen und die Naturgesetze akzeptieren, da können wir nicht viel falsch liegen. Gehen wir von unserer Nahrungs in die Wohnebene. Da sprechen wir von der Feng Shui. Feng Shui Methode, dass wir dann wissen, wir Menschen sind sehr leicht ablenkbar, also wir sind sehr leicht abgelenkt und beeinflussbar. Und wenn wir hier im Raum sitzen und es fühlt sich halt einfach kalt an, zum Beispiel dieser Rücklehne ist kalt. So, wenn wir jetzt eine halbe Stunde, 45 Minuten dann unser Rücken da dran kleben, könnte das sein, dass wir schon eine Blaseentzündung dann bekommen. So, der Mensch ist eigentlich, deshalb sitze ich ein bisschen, und der Mensch eigentlich sehr schwach ist und ist so leicht von äußerer, energetischer oder visueller, von der Klima her, dass er so leicht beeinflussen lässt. So dass man diese Feng Shui ist eigentlich übersetzt ist Wind und Wasser. Und Wind und Wasser sind Naturkräfte, die man dann verstehen muss. So, wir haben hier einen Feng Shui Spezialistin hier und ich weiß auch, dass sie die Feng Shui nach westlicher Standard schon Upgrade oder Update hat. Denn ich lehre auch über Feng Shui Theorie und da muss ich auch einige Sachen dann korrigieren mit Richtungen und mit Feuchtigkeit. Zum Beispiel in Asien, da sagen wir, wenn wir ein Haus bauen und das ist nach Norden, die Tür ist nach Norden gerichtet, Hintertür ist nach Süden, da wird dann sehr oft Disharmonie im Haus dann stattfinden und dass man da sehr oft Krankheiten dann bekommt. So, diese Feng Shui-Theorie wurde dann in Nordchina dann entwickelt, in der Nähe von Beijing, Shanghai, dann entwickelt. Und Beijing und Shanghai, die haben, wie nennt man das, Erdumkreis, ist es ein bisschen niedriger als Deutschland. Also, was? Ja, Breitengrad, genau. Ja, ein Breitengrad ist ein bisschen niedriger als in Deutschland, aber dafür hat es sehr viele Täler. Und dadurch gibt es sehr oft Windkanäle, die Winde von Norden dann den Süden umleiten. Und dass diese Winde durch solche Täler dann geschickt wird, entsteht da sehr oft in den Tälern dann Feuchtigkeiten. Und wenn so ein Wind durch das Haus dann fegt, Sie können das gar nicht glauben, wenn wir so einen Steinboden haben und dieser Steinboden hat eine Zimmertemperatur von 17 bis 20 Grad und so ein Wind fegt da durch, da haben Sie sofort eine Schicht von der Feuchtigkeit. Und wenn man mit so einer Feuchtigkeit im Haus dann lebt, natürlich wird man krank sein und deshalb baut man da die Häuser nicht, also Türen nicht nach Norden. Und genau diese Feng Shui-Theorie, als es nach Süden von der China dann geht, da ist es in Guangzhou, in Hainan, in Fujian und da ist es die Klima genauso so heiß wie in Vietnam. Also 4 Jahreszeiten, wo sie nicht unter 25 Grad haben. Und da ist man froh, wenn man ein bisschen Feuchtigkeit im Haus hat. Und deshalb wird das da unten gesagt, wenn ihr für Heiterkeit, für Gelassenheit, dann baut die Türen nach Norden. Und dann sehen wir diese Konflikte. Und einige Leute, die dann anfangen, dann die Feng Shui-Lehre dann lernen, verstehen nicht, warum es diese Konflikte dann gibt. Aber wenn man das als Naturenergie verstehen und die Gegebenheit der Umgebung dann verstehen, geht es eigentlich darum, wie lenken wir die Energie ins Haus, damit es für uns dann bekömmlich ist und harmonisch ist. Und deshalb ist es wichtig, dass Sie so einen Spezialisten haben und die Beratung wirklich richtig durchnehmen und nicht einfach aus dem Buch dann irgendetwas lesen und einfach die Möbel hin und her rücken. Also keine Werbung für Sie. Also ich möchte nur davor warnen, dass man durch ein Buch sich dann schlau macht und denkt, man kann damit dann umgehen. Das könnte vielleicht fatalen dann Folge dann geben. So dass einer dann genau auskennt, wie man diese Energiebahnen in sein Haus dann lenkt, damit es dann ruhig ist. Sagen wir mal, in den Feng Shui arbeitet man sehr gerne mit runden Elementen oder Kugelform. Weil diese Energie, wenn das durch Kugelform dann durchgeht, muss es gespaltet sein. Und dadurch wird die Energie gespaltet, beruhigt und es fließt es einfach sanfter durch das Haus. So, allein nur diese natürliche Energielenkung kennenzulernen, das reicht noch lange nicht. Denn Sie wissen ja, visuell lassen wir uns auch sehr oft beeinflussen. Sagen wir mal, wir haben jetzt einen Raum und das ist gelb. Und man schaut ja ständig aufs Gelbe dann an. Was für ein Gefühl wird dort dann erzeugt? Was? Am Anfang Wärme und dann Langeweile steht hier. Aber wenn Sie lang genug daran anschauen, erzeugt es eigentlich Aggression. Ja. Wissen Sie warum? Denn Gelb erweckt in uns oder es geht mit unser Solarplexus in Resonanz. Und Solarplexus hat mit Unsicherheit, mit wenig Vertrauen, mit wenig Selbstglauben dann zu tun. Und wenn das immer stimuliert wird, dann haben wir irgendwann überschüssige Energie. Und wo aus Unsicherheit wollen wir Sicherheit haben. Aus Angst entsteht da Mut. Und also steht diese Umkehr. Und wenn es zu viel ist, ist es dann überstimuliert und man weiß nicht, wo man damit dann machen soll. Geht man zu seinem Mann und sagt, so, streiten wir eine Runde. Ja. So, und deshalb ist auch wichtig, die Farbe im Haus, also es geht nicht nur fürs Zimmer, im Haus so zu gestalten, dass wiederum diese Harmonie stattfindet. Wenn im Schlafzimmer für Entspannung, für Gelassenheit, für Ruhe dann stimuliert wird, dann soll das doch irgendwo im Raum sein, für Energie wieder hergestellt werden. Und vielleicht ist es im Wohnzimmer oder in der Küche. So, es kommt darauf an, welche Person das ist. Und deshalb ist solche Therapie individuell. Das müssen Sie wissen, das können Sie auch nicht aus dem Buch dann lesen. Es muss wirklich auf Sie denn abgestimmt sein. Und wenn man aber Tag ein, Tag aus so sehr in unserer Gewohnheiten sind, erkennen wir nicht, wo es blockiert oder wo es nicht in Ordnung ist. Bis Sie dann irgendwann Ihr Zimmer dann aufräumen, merken wir, dass da so viel Müll da ist und da so viele Gegenstände da sind, wo wir es überhaupt nicht brauchen. So, von der Nahrung zu unseren Wohnmöglichkeiten gehen wir einen Schritt dann in unsere Familien rein, wo wir dann die familiäre Konstellation anschauen sollen. Und das ist das dritte Aspekt, wo das nach der Reihenfolge, wo das leichter dann wir dann angehen können. Also am leichtesten die Nahrung, dann die Wohnung und dann Menschen. So in der Konstellation achten wir in Asien sehr streng, wie die Reihenordnung sind. Da sprechen wir von Familienstruktur. So und oft ist es so, dass aus irgendeinem Grund diese Balance dann verloren geht, dass ein Kind den Vater dann ersetzen muss oder ein Kind die Mutter teilt dann oder den Vater teilt dann übernehmen muss, um das Haus einfach zu halten. Und das Kind geht unbewusst in diese Verantwortung dann rein, ohne es dann zu wissen. Und es nimmt diese Verantwortung so ernst und so fest, dass diese Person an sich eigentlich nicht in seine Position leben kann, als Tochter oder als Sohn oder als Kind. Und man wächst dann mit dieser Verantwortung auf und bringt diese Verantwortung wiederum in unsere neue Familie auch rein und spielt genau die gleiche Rolle. Und wenn wir dann nicht sehen können, wo die Konstellation oder wie die Konstellation dann aussieht, da kann diese innere Ruhe auch nicht stattfinden. Denn ständig müssen wir dann denken, ich muss für irgendjemanden sorgen. Ich muss dafür sorgen, dass es alles in Ruhe einkehrt. Ich muss dafür sorgen, dass die Sicherheit für die Familie da ist. Und man ist ständig in Aufregung. Ohne dass man das weiß, man denkt, man ist entspannt, man denkt, man da man hat kein Problem, aber diese innere Unruhe ist ein Motor, das uns dann zu irgendeinen Taten dann treiben und dass wir dann ständig den Menschen kontrollieren müssen. Und wissen Sie, wir tragen diesen Motor in uns und es ist so stark, dass wir es gar nicht wissen. Donnerstag vor 2 Tagen, haben wir unsere Mönche und Nonnen da zum einem Spielfeld dann gebracht. Die Mönche und Nonnen, die sind 18 bis 60. Und dann haben wir, wie nennen wir das, Frisbee? Ja, Frisbee dann gespielt. Also wir haben auch nicht so oft die Gelegenheit, solcher Spiele dann zu spielen. Und wenn wir die Erlaubnis dann haben, frei zu sein, dann rennt jeder los. Egal, ob der 18 oder 60 ist, jeder rennt auf dem Spielfeld und spielt. Und ich habe die Gruppe dann beobachtet. Wissen Sie, es geht um ein Spiel, aber es gibt dann einen Mönch, der dann ständig dann kontrolliert, ob man die Regel einhält oder nicht. Und er selber merkt das irgendwann, dass es hier um Spaß geht und nicht um Regeln einzuhalten oder nicht. Am Anfang denkt er für sich selbst, ich bin ein Mönch. Ich darf nicht so schnell rennen, ich darf nicht so laut schreien. Und deshalb traut er sich gar nicht, auf dem Spielfeld zu gehen. Und ich habe dann zu ihm gesagt, so, ich entlaste dich von deinem Mönchgelübden, geh raus. Und er ist dann in den Spielfeldern reingegangen und dann sagt er, ja, Frisbee darf man nicht halten und dann laufen. Und dann sage ich, du sollst hier keine Regel dann aufstellen, du sollst spielen. Und er sieht ständig, dass Menschen ihre Regeln dann brechen. Das ist diese eine Struktur, die er in sich dann trägt, auch wenn er spielt. Und bei einer anderen Nonne, die macht die Verwaltung mit uns, organisiert meinen Termin und organisiert verschiedene Events. So, sie ist auf dem Spielfeld. Was macht sie? Sie sagt, du steht da und du steht da und hier. Sie versuchen auch auf dem Spielfeld zu organisieren. Und weil wir es nicht wissen, dass wir ständig bestimmte Rolle immer einnehmen, können wir gar nicht frei sein, wie wir sein wollen. Und ich muss unser Mönche und Nonnen ständig dann daran erinnern, dass wir unsere Masken oder unsere Rollen manchmal einfach freien Lauf geben sollen und dass wir selbst sein dürfen. Obwohl wir Tag ein, Tag aus mit uns dann beschäftigen, schlüpfen wir wieder in diese Rollen rein. Aber für uns, wo wir im Alltag dann leben, merken sie auch gar nicht, in welcher Position sie dann leben. Und da hilft es vielleicht eine Familienaufstellung oder eine Struktur, wo sie sehen, welche Rolle sie in der Familie dann einnehmen. Und wenn wir verstanden haben, dass wir eine falsche Rolle eingenommen haben, dass wir von dieser Verantwortung entlassen werden können, kehrt dann plötzlich die innere Ruhe oder Entspannung oder Gelassenheit wieder ein. Und es gibt verschiedene Leute, die dann die Aufstellung dann machen, um das bildlich klar dann zu machen. Nur dabei möchte ich auch uns dann daran erinnern, es ist nur eine Methode zum Zweck. So, wir wissen, verstehen und dann sollen wir damit dann umgehen. Tragen Sie diese Struktur nicht ständig im Kopf und dann sagen, ich bin in einer falschen Position oder trage dieses Schuldgefühl in mir, ich muss dies und jenes abarbeiten, dann belasten wir uns wiederum viel mehr. So, und wenn wir diese familiäre Konstellation dann verstehen und Sie nehmen die richtige Position auch ein, also wenn Sie Frau sind, dann seien Sie eine Frau. Sie müssen nicht ein Mann sein. So, wenn wir der Mann sind, dann müssen wir die richtige Position auch einhalten. Wenn wir Kind sind, egal wie alt Sie sind ein Kind. So, nehmen Sie diese Position dann ein. Und wenn Sie von dieser Position Ihr Blickfeld beobachten, sehen wir Probleme anders, haben da andere Erwartungen und können dann anders die Probleme dann angehen. Zum Beispiel, wenn wir dann unsere Mutter dann anschauen und nehmen Mutterpositionen ein und betrachten die Mutter als Kind, wie sprechen Sie zu Ihrer Mutter? Lass es sein, du darfst es nicht machen. Und für die Mutter, sie nehmen das nicht, die nehmen uns als Kinder wahr, aber die Art und Weise, wie wir dann sprechen, entsteht dadurch ein Konflikt. Und dieser unterschwellige Konflikt entsteht dann eine Anspannung. So, versuchen Sie für sich dann selber herauszufinden, hier und jetzt, wie Sie sind, welche Position nehmen Sie in der Familie dann ein. So, versuchen wir das dann zu ordnen. Von Nahrung, von Wohnung oder Haus, so Menschenkonstellation. So, jetzt gehen wir einen Schritt tiefer in unseren Reihen. Da schauen wir nach unseren Gefühlen. Und wenn wir über Gefühlen dann sprechen, da muss ich ehrlich sagen, im Buddhismus akzeptieren wir nicht, dass Menschen Gefühle haben. Dass Menschen Gefühle haben. Es hört sich ein bisschen sehr provokativ an, aber es wird so erklärt, dass unser Körper sehr primitiv ist. Es arbeitet nach der Steinzeit-Methode. Also das heißt, wenn wir Blitzdonner dann hören, zucken wir genauso zusammen als vor Millionen Jahren. Wenn ein Löwen hinter uns her brüllen, laufen wir genauso weg wie vor, wie viele Jahren. So, dass diese instinktive Reaktion in uns ist, und das ist auf der körperlichen Ebene, dass uns dann Überleben ermöglicht. So. Und dann gibt es auf der geistigen Ebene, wo wir dann sehr hoch jetzt entwickelt haben. Und es entsteht eine Spaltung zwischen Körper und Geist. Und dann versuchen wir, Geist und Körper dann zu verbinden. Und das, was da als Verbindung erzeugt wird, nennen wir Gefühl. Wenn wir jetzt hier sitzen und unser Herz klopft, es klopft schneller, unser Puls geht höher. So, da wir mit unserem Geist das da gar nicht verstehen können, versuchen wir das irgendwie einzuordnen. Und das, was wir dann kennen, da haben wir dann Angst oder aufgeregt. Es muss aber vielleicht gar nicht Angst oder aufgeregt sein. Aber da wir das dann zuordnen, entsteht dadurch so eine Fantasie, dass da Angst ist. Und deshalb wird im Buddhismus dann gesagt, Gefühle basieren nicht auf der Realität. Wenn wir das dann checken, dass Körperreaktion da ist und darauf eine Gedanken, ein Konzept projiziert wird, entsteht da ein Begriff und wir nennen das Angst, Nervosität und alle mögliche. So, wenn wir auf dieser sozusagen Gefühlebene genau anschauen und ein bisschen auseinander trennen, merken Sie, ein Körpersignal sagt eigentlich ständig Impulse, ob wir in Gefahr sind oder nicht. Ob wir vielleicht uns auflösen, unsere Existenz nicht mehr gegeben ist, es wird ständig signalisiert. So, wenn man ein bisschen darauf dann hört, und das ist wie bei der Kinesiologie, dass unser Körper nicht lügt. Das sagt einfach, was da ist, instinktiv. So, dass je mehr wir da reinhören können, merken wir, dass viele Warnungen schon da gegeben ist, ohne diesen Gedanken darauf zu projizieren. Und wenn wir diese Projektion ein bisschen zurücknehmen, erkennen wir vielleicht die Wahrheit. Wenn Sie im Raum sind und Ihr Herz schlägt schneller, Sie spüren da Anspannung dann im Raum. Vielleicht checken wir, wo ist da Gefahr. Und nicht darauf projizieren, da ist Angst oder ich habe Angst. Und wenn wir diese Realität-Check machen, lernen wir erstens, anders mit unserem Körper umzugehen, zweitens, die Realität anders wahrzunehmen. So, und auf der Gefühleebene gibt es sehr oft Täuschungen. Und mit diesen Täuschungen versuchen wir, unser Leben dann da zu erhalten. Es entsteht dadurch, wir nennen das eine Anhaftung oder Verlangen. Verlangen, die man meint, haben zu müssen, um zu überleben. Und wenn wir dann in unser Alltag dann sehen, wie viel Sicherheit wir für uns dann aufbauen müssen, um zu überleben, da denkt man, da wir brauchen so viel. Also wenn man hier in Deutschland ist, dass die Fenster sicher sind, die Türen erstmal sicher sind und damit kann man dann ruhiger schlafen. Im Haus muss ein Strom sein, muss ein Wasser sein. Wenn Strom und Wasser nicht läuft, da verliert man sofort die Sicherheit. Kühlschrank muss dann laufen und so viele Bedingungen müssen für unsere Sicherheit dann hergeben, damit wir wohlfühlen. So, wenn diese Gegebenheit schon da ist, da brauchen wir noch eine Haftpflichtversicherung, eine Lebensversicherung, da brauchen wir noch so viel Versicherung, damit wir dann sicher dann leben. Und dennoch fühlen sie sich überhaupt nicht sicher. So, dass wir dann diese Täuschung, und das ist meist dann auch mit Angst dann gekuppelt ist, und das sieht man auch, Religion versucht dann mit Angst dann Menschen dahin zu bringen, wo man gehen soll, die Industrie, Politik, gesundheitlich, Pharmazie, arbeiten genau auf diesen Basis und versuchen uns ständig dann damit dann zu manipulieren, wo die Sicherheit ist oder was gesund überhaupt sei. Und wir sehen so viele Nahrungsergänzungen, so viele Produkte und wir nehmen das in uns und trotzdem sind sie nicht sicher. So, und dass wir dann genauer in unseren Reihen horchen sollen, wo die Angst dann entsteht durch falsche Wahrnehmung und auch erkennen, dass man eigentlich nicht sehr viel braucht. Also ich war vor 2 Monaten in Sri Lanka und da leben die Menschen sehr einfach. Da haben sie ein Dach, die haben keine Wand, die haben keine Tür, manche haben keinen Stuhl, keinen Tisch, die haben fast gar nichts und sie fühlen sich überall sicher, weil sie nichts zu verlieren haben. Und ich glaube, Iris haben wir vor Monaten nach Indien dann geschickt. Und ihre Sicherheit ist ihre Euros. Und deshalb guckt sie ständig auf ihre Geldtasche und fokussiert ständig darauf und bilden auch Fantasie und Ängste auch dafür, damit sie dann die Sicherheit dann haben. So dass wir dann sehen, durch Angst entsteht dann Täuschungen, Illusionen, die eigentlich gar nicht da sein sollen. So gehen wir weg von der Gefühlsebene, gehen wir in unser Informationsfluss, den wir dann Tag ein, Tag aus dann haben. Menschen hier im Westen pflegen, jeden Tag eine Zeitung dann zu lesen. Informationen dann zu haben, sonst ist man getrennt von der Gesellschaft. So, ich lese seit, ich glaube nicht wie viele Jahre, also über 10 Jahre keine Zeitung und sehe auch keine Fernseher und trotzdem bin ich nicht abgekapselt von der Welt. Und aus Sicherheitsgründen versuchen wir so viele Informationen in uns aufzunehmen, obwohl das gar nicht notwendig ist. Und eine Frau, die beim Fernsehrundfunk dann arbeitet, sagt sie dann zu uns, du weißt gar nicht, was dort dann abgeht. Die Information wird nicht so geliefert, wie das da ist, sondern es wird so geliefert, so viel Werbung dafür eingekauft wird. So, wenn diese Sendung durch Einschaltquote mehr Werbung eingenommen wird, wird dann ausgestrahlt. Wichtige Informationen, aber die eigentlich wenig Zuschauer dann geben, wird nicht ausgestrahlt oder wird dann eingespart oder wird einfach in Archiv dann gelegt. Und deshalb sehen wir die Informationen, die uns dann jeden Tag auf und ab. Also heute sehen wir einen Bankraub und da einen Amokläufer und was weiß ich, einen Krieg und gehen in diese Emotionen dann rein und denken, wir müssen für dritte Weltkrieg dann schon vorsorgen. Und wir lassen uns so sehr beeinflussen, dass diese innere Ruhe gar nicht gegeben ist. So, wir haben vor ein paar Wochen ein Grundstück gekauft. Und die Besitzerin, ich glaube, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Sie hat ein Zentrum für sich dann gebaut, ein Selbstversorgungszentrum. Und es ist natürlich sehr schön für uns, aber wir sehen, mit welcher Ängste dann dort gearbeitet wird. So, sie hat ein System aufgebaut, das man ist unabhängig von Wasserleitung, die normale Wasserleitung. Sie hat 100.000 für eine Filteranlage dann ausgegeben. Das Wasser aus dem Brunnen, es geht über 7 verschiedene Kristalle und geht dann über, ich weiß nicht wie viel Filter und es geht dann durch verschiedene Behälter und dann hat man wirklich glasklaren Wasser. Es ist sehr gut. Strom wird von Solarzellen erzeugt. Und so viele Solarzellen sind auf dem Dach, dass es vielleicht im nächsten Dorf auch noch beliefern kann. So, für die Heizung haben wir Erderwärmer. Und es läuft dann über den Boden. Wir haben so eine Bodenheizung. Und da brauchen wir auch für damals schwierigen Tagen auch nicht zu sorgen. Aber da diese Unsicherheit in ihr ist, ist ihr dann eingeredet, du musst in jedem Zimmer einen Kamin dann bauen. Ja. Wenn im Winter so kalt ist, dann da funktioniert die Heizung nicht. Also baut sie in dem Zimmer einen Specksteinofen. Oder irgendeiner Vertreter ist dann zu ihr gekommen, hat gesagt, ja, wenn Holz ausgeht, was dann? Und du kannst im Winter nicht rausgehen. So, dann hat sie dann überlegt, ja, ich muss eine Heizungsanlage dann bauen. Und diese Heizungsanlage ist vielleicht so groß, dass vielleicht die Schule 2 Jahre lang heizen kann. So, das Haus ist eigentlich groß, aber auch nicht so groß, dass man, Moment, ich muss 300.000 Liter Öl als Tanker in der Erde nicht bunkern muss. Ja, also sie hat 6 von dieser Tanks und hier der Tank ist so groß wie von hier bis dahin und 6 Stück ist in ihrem Keller. So, ich weiß nicht, wie lange man damit heizen kann. So, und dann kommt ein Vertreter, der dann sagt, ja, im Winter scheint die Sonne auch nicht so stark, ne? Dann wirst du keinen Strom haben. So, und dann hat sie eine Generatorhaus gebaut und auch, ich weiß nicht, wie viel Liter Öl auch eingekauft und auch eingebunkert. Und sie hat dann gesagt, wenn die Welt da draußen ausgestorben ist, haben wir noch 2 Jahre Strom. So, der Letzte, der gekommen ist, der hat dann gesagt, du hast ja Holz dann gelagert, aber wenn das Dach dann durchsickert, dann ist dein Holz nass, dann kannst du im Winter auch nicht heizen. So, er hat sie dann angedreht, dass sie diese gepresste Holz in Plastikfolie eingepackt und sie hat auch so viel gekauft, dass man auch durchgehend ein Jahr damit heizen kann. Und also sie hat dieses Selbstversorgungszentrum dann gebaut und das ist perfekt, eigentlich perfekt für uns, genau das, was wir dann brauchen. Und sie will das ja jetzt verkaufen. Sie hat gesagt, allein für mich hier drinnen zu wohnen ist eigentlich zu lange. Ich weiß nicht, wie lange ich dann Öl verbrauche, bis ich dann sterbe. Also suchst du dann irgendeine Person oder der das wirklich braucht und der das auch weitergeben kann, auch in ihren Sinnen dann weitergeben kann. Da sie sehr, 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 sehr viel Geld hat, versucht man das überall irgendwie mit Angst zu arbeiten. Wissen Sie, sogar ihr Wand hat sie mit dieser italienischen diese Marmormuschel, ja. Und es ist sehr, sehr teuer. Und weil man dann sagt, der Wand muss atmen und deshalb musst du das dann da drauf machen. So, und sie hat das Haus renoviert und das hat insgesamt 4 Millionen gekostet. So, und Angst. Und wir sehen ja, dass so viele Einflüsse von außen ständig dann gesagt wird, was wir dann brauchen, damit wir die Sicherheit dann haben. So, wenn wir aber in uns dann nicht im Reinen sind und wirklich in der Mitte sind, können wir in dieser modernen Gesellschaft gar nicht zur Ruhe dann kommen. Und versuchen Sie vielleicht jeden Tag 15, 20 Minuten auf sich dann zu hören, auf seinen Atem zu hören und einfach ganz gelassen sein und erlauben Sie auch einen freien Raum, wo Sie schuldfrei, ohne Schuldgedanken, ohne Konflikt, diese Zeitfenster für sich dann einräumen, einnimmt und genießt. Und es ist sehr, sehr schwer, sowas zu machen. Stellen Sie sich vor, Sie machen gar nichts. Sie müssen gar nichts machen. Sie müssen auch nichts tun. Auch wenn da Sachen sind, lassen Sie es liegen und genießen Sie dieses Zeitfenster, sei es 15 Minuten, sei es eine halbe Stunde. Und wenn man das für sich dann erlauben kann, kann man auch langsam zur Ruhe dann kommen. Und wenn man zur Ruhe dann kommt, dann merkt man, man braucht vieles nicht. So, und die Gesundheit kommt von allein. Da muss man nicht nach irgendeiner Theorie oder nach irgendeinem Schema dann da leben, sondern man ist frei. Und nach dieser Freiheit oder Befreiung versuchen wir dann zu leben oder anzustreben. Und ich glaube, das kann auch jeder. Und für heute hoffe ich, dass Sie diese Freiheit für sich dann freischaffen sollen und ungezwungen sein und leicht in Ihrem Leben wieder zurückkehren und wirklich leben. Ja, richtig leben, nicht nach irgendeinem Muster, sondern Sie sind frei.